durch die Abtragung der Kohle ist es so, dass wir da eine Bodenschicht haben, die auch Pyrit aufweist. Das ist ein Stoff, der bei dieser Flutung auch oxidiert und dann zu schwefeliger Säure wird, was man natürlich nicht so gern im Wasser haben möchte eigentlich.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Wir kehren für die letzte Folge dieser zweiten Staffel wieder in das Rheinische Revier zurück und betrachten einen weiteren Aspekt der Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Braunkohletagebaus, nämlich den Umgang mit dem Wasser. Viktoria Huska schildert die Ableitung von Sümpfungswasser in die Erft, spricht über schweflige Säure am Boden von Tagebauseen und erklärt, wie gemeinsame Forschungen und Anstrengungen vieler Beteiligter dazu führen sollen, dass in der nachfossilen Zeit ein tragfähiges System der Wasserwirtschaft rund um Erft, Rhein und die geplanten Grubenseen entsteht. Damit enden zunächst die Sonderfolgen für das Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Aber keine Sorge, das Projekt des LVRs läuft weiter und auch neue Podcast-Folgen sind bereits geplant. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Danke erst einmal bis hierhin an Alrun Berger, Dr. Kerstin Schierholt und das restliche Team der Geschichten Rheinisches Revier und an alle ExpertInnen innerhalb und außerhalb des LVR, die mit mir die inzwischen 26 Folgen zu diesem Thema gestaltet haben. In den Shownotes findet ihr Hinweise, wie ihr mich kontaktieren oder über PayPal und Steady unterstützen könnt. Außerdem findet ihr dort eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Zu Beginn dieser Aufnahme aus dem Dezember 2024 schildert Viktoria Huska als neuer Gast wie gewohnt erst einmal ihren Weg zum Thema Erft und Wasserwirtschaft im Braunkohlenrevier. Dann schauen wir auf die historischen Auswirkungen des Tagebaus auf den Fluss und das Wasser im Rheinischen Revier. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Zuhören.
Ja, mein Name ist Viktoria Huska. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Kulturanthropologie, empirischen Kulturwissenschaft der Universität Bonn. Und ich beschäftige mich mit der Erft bzw. Wasser im Rheinischen Revier im Zuge eines gerade in der Entstehung begriffenen Forschungsprojektes. Das knüpft ein bisschen an meine vorherige Forschung. Ich habe in meiner Doktorarbeit zum Thema Ruhrgebiet geforscht und mich den Fragen gewidmet, wie dort nach den industriellen Phasen neue Vorstellungen, neue Zukünfte auch im Alltag der Menschen virulent werden und wie sie dies in so einem sehr alltäglichen Umfeld, nämlich in den sozialen Medien, konkret auf Instagram verhandeln. Und so bin ich von dieser Ecke jetzt gekommen und mache mit dem Thema Wasser jetzt ein neues Kapitel auf einerseits, aber auf der anderen Seite geht es auch da wieder um die industrielle Vergangenheit und was tun wir nun damit jetzt in einem neuen Kontext. Und da spielt Wasser eine sehr zentrale Rolle, wie ich festgestellt habe, und ganz konkret auch die Erft.
Ich habe gerade schon im Vorgespräch offenbart, ich wusste nicht sonderlich viel über die Erft. Und ja, fangen Sie erstmal an, uns allen zu erklären, wo ist eigentlich die Erft und was sind so die wichtigsten Dinge, die wir über sie wissen müssen?
Die Erft liegt westlich von Köln. So viel kann man schon mal sehr allgemein sagen. Sie kommt eigentlich ursprünglich aus der Eifel, also fließt über so etwas mehr als 100 Kilometer westlich von Köln entlang, passiert dabei auch einige Braunkohletagebau. Löcher oder Gruben, wenn man so will, und spielt insofern auch für den Tagebau konkret eine Rolle, weil ein nicht unwesentlicher Teil des Grundwassers, das abgepumpt wird, um überhaupt Braunkohle gewinnen zu können, letztlich auch in der Erft landet und dadurch jetzt auch über die letzten Jahrzehnte der Braunkohlegewinnung einfach ein besonderer Ort dadurch geworden ist. Und durch diesen frühzeitigen oder vorzeitigen Braunkohleausstieg, der nun im Rheinischen Revier geplant ist, stellt sich die Frage, wie kann man auch diese Auswirkungen auf den Fluss beheben bzw. verändern, nun neue Gegebenheiten schaffen und dadurch auch die Erft ein wenig den neuen Bedingungen, sage ich mal, gemäß anpassen.
Die Erft fließt ja am Braunkohletagebau Hambach vorbei, zwischen Fortuna Garsdorf und Garzweiler durch, an Frimmersdorf vorbei, also an ganz vielen Orten, die in anderen Folgen hier schon besprochen wurden. Sie ist ein von der Industrie geprägter Fluss, aber die Geschichte ist noch älter.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Also der Fluss war natürlich auch schon vor der Braunkohlegewinnung da und war auch schon vorher in der Landschaft und nicht erst seitdem. Und insbesondere im Zuge der Nutzung von Mühlen hat er eine größere Rolle gespielt, auch für die Region. Und wurde deshalb auch, ich sag mal, von Anwohnenden umfassend in den Alltag integriert und auch durch die Kraftgewinnung des Flusses für die Mühlen auch sehr geschätzt und wichtig genutzt. Das ist etwas, was man heute auch sehr gut im Erftmuseum nachvollziehen kann, wenn man möchte. Und im Zuge der landwirtschaftlichen Umgestaltungen, Strukturwandel auch hin zur Industrie wurde die Erft sozusagen auch stetig einfach verändert. Also das ist jetzt von der Perspektive der Erft aus gesehen jetzt keine grundlegende Neuerung, dass sich Menschen vorstellen, andere Dinge mit dem Fluss nun machen zu müssen oder machen zu wollen. Also beispielsweise wurde sie mehrfach auch begradigt und wurde in unterschiedliche Landschaften eingebettet auf diese Art und Weise, die durch die entsprechende Nutzung auch gezeichnet waren. Nichtsdestotrotz ist diese neue Gestaltung durch die Renaturierung, die jetzt angedacht ist in den kommenden Jahren, auch ein sehr großes Projekt, das viel an materieller Gestaltung erfordert, also tatsächlich auch die Verlegung des Flusses oder die Gestaltung der Fließweise des Flusses in bestimmten Abschnitten, aber auch an Umgangsweisen, die sich dadurch verändern. Also was kann man denn aus einem, ich sage mal, stark ökonomisch und industriell geprägten Fluss, wie die Erft es ist und war, denn dann heute noch machen? Das sind auch Fragen, die sich dann dadurch stellen. Und ja, neben dem, dass der Flussverlauf selbst zahlreiche Male verändert wurde, hat sich jetzt im Zuge dieser jüngsten Nutzung im Rahmen des Braunkohletagebaus nicht zuletzt auch die Qualität des Wassers verändert. Also beispielsweise floss durch diese Zuleitung von Grundwasser, was man dann Sümpfungswasser nennt, aus dem Tagebau viel, viel mehr Wasser durch die Erft, was sicherlich auch sich in die Landschaft eingeschrieben hat. Also die Menge an Wasser, die dann durch den Fluss in Zukunft fließen wird, wird geringer. Die Fließgeschwindigkeit wird sich dadurch auch verringern. Und darüber hinaus, neben der Flussmenge, die sich geändert hat, war es letztlich auch die Temperatur beispielsweise, ist auch ein weiterer qualitativer Punkt, der sich dadurch verändert hat, weil das Wasser teilweise über Kraftwerke zur Kühlung eingesetzt wurde und erst dann in die Erft eingeleitet wurde bzw. wird, sodass die Erft gar nicht so abkühlen konnte oder kann wie vergleichbare Flüsse in der Region.
Diese Einleitung von Sümpfungswasser geschah ja hauptsächlich ab den 60er, 70ern, also der wirklich hochindustriellen Phase. Hat man damals reflektiert, was diese Veränderungen mit dem Fluss machen würden, mit der Umgebung, mit dem Ökosystem? Oder war die Erft, ich sage es ganz böse, ein besseres Abwasserkanalsystem?
Das sind ja durchaus auch Beobachtungen, die es nicht nur in der Region so gibt. Also wenn wir uns Fließgewässer anschauen und wie sie im Zuge der Industrialisierung genutzt wurden oder auch der industriellen Hochphase auch genutzt wurden, ist das ja beispielsweise auch im Ruhrgebiet mit der Emscher eine Perspektive auf Flüsse als Infrastruktur, die man genau, wenn man es, wie Sie schon sagen, böse sagen will, tatsächlich auch als Mittel zum Zweck sozusagen auch für diese Ziele benutzt hat. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es durchaus auch Verhandlungen dazu gab, wie beispielsweise ja die Auswirkungen auch landschaftlicher Art in diesem Zuge, ich sage mal, abgemildert werden könnten oder zumindest auch andere Interessen in diesem Kontext berücksichtigt werden können. Also das Beispiel, das hier anzuführen ist, ist vor allen Dingen das Schwalm-Nette-Tal, das ja auch mehr oder minder auf Basis von Sümpfungswasser existiert. Es ist ein Feuchtgebiet und das war sozusagen auch eine Art von Zugeständnis, dass man Aspekte wie Ökologie oder auch landschaftsverändernde Eingriffe nicht nur aus der Perspektive des größten Nutzens sieht, sondern andere Interessen da auch zur Geltung kommen lässt. Dennoch sind das konfliktive Punkte nach wie vor, wie mit dem Wasser am besten umzugehen ist. Da sind viele unterschiedliche Interessen daran beteiligt und auch unterschiedlich starke Player mit ja entsprechenden Hintergründen am Werk, so dass die Gruppen, die hier ihre Interessen gegeneinander abwägen müssen, einfach auch über die Jahre hinweg und Jahrzehnte hinweg schon seit langem in unterschiedlichen Gesprächen sind. Und das ist sozusagen nur ein weiteres Kapitel davon.
In anderen Folgen ging es um Regenkultivierung und den weiteren Umgang mit den Folgen des Braunkohletagebaus. Was können wir hier für die Wasserwirtschaft beobachten? Wann begann man sich denn da Gedanken zu machen, wie es für das Wassersystem gut weitergehen kann? Beziehungsweise Sie sprachen auch schon die Renaturierung an. Wie ist man da vorgegangen?
Die Pläne zur Renaturierung, die haben jetzt zuletzt mehr und mehr auch Gestalt angenommen. Also als wesentlich Verantwortliche sind da die Akteure von Seiten des Erftverbandes zu nennen. Die setzen sich da stark dafür ein, dass die Renaturierung auch gemäß aktuell geltender Normen, was Biodiversität und die europaweite Wasserrahmenrichtlinie beispielsweise, dass das da entlang passiert und entsprechend umgesetzt wird. Der vorgezogene Ausstieg jetzt aus Braunkohle im Rheinischen Revier macht das Ganze notwendig, auch beschleunigt durchzuführen. Das hat ja die Verantwortlichen vor entsprechende auch zeitliche Fragen gestellt. Wie lässt sich so ein doch auch großes Projekt, das ist ja nicht mal eben so umgesetzt, sondern etwas, was sich über viele Jahre zieht und auch entsprechender Planung und Ressourcen und Koordination bedarf, wie lässt sich das am besten umsetzen angesichts dieser schnell notwendigen Veränderung, um das auch wirklich trotz dieser Geschwindigkeit auch sinnvoll und nachhaltig durchzuführen. Und ich glaube, da sind viele Schritte bereits gegangen worden. Also die Verlegung der Erft an der Gimnicher Mühle, dass sie statt der geraden Form nun auch in eine eher mäandernde Version auch umgestaltet wird, ist da definitiv auch so ein Vorzeigeprojekt. Aber bis sich dann auch die entsprechenden Auen dazu entwickeln und auch besiedelt werden in der Form, vergehen gewiss auch einige Jahre und das wird auch einfach begleitet werden müssen, sodass das zukünftige Management sozusagen da auch ganz entscheidend ist und entscheidend sein wird.
Ist denn die Möglichkeit oder besteht die Möglichkeit, denn die Erft wie in einen ursprünglichen Zustand zu versetzen oder waren die Eingriffe des Tagebaus doch so massiv, dass immer irgendwelche Spuren überbleiben werden?
Ja, das ist tatsächlich eine der zentralen Fragen, für die wir uns in der Kulturanthropologie auch eher interessieren. Denn, wie ich auch schon zu Beginn gesagt habe, die Erft war ja per se nicht immer die Erft, beziehungsweise hat für unterschiedliche Zeiten und Bevölkerungsgruppen jeweils auch etwas Unterschiedliches bedeutet und dargestellt, weil sie unterschiedlich genutzt wurde, aber auch zu heute unterschiedliche Symbolik verkörpert hat gewissermaßen. Und da kommen wir mit unserem Forschungsprojekt auch stärker ins Spiel, weil wir sind ja schließlich auch nicht die ExpertInnen im Bereich der Wasserwirtschaft. Also das ist schon etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen, wie Wasser auch verteilt, bewirtschaftet wird, wer da die relevanten verantwortlichen Akteursgruppen sind und wie damit auch dann umgegangen wird auf einer institutionellen Ebene. Das ist definitiv von Interesse. Aber für uns ist dabei der springende Punkt auch die Frage nach der Bedeutung dieses Wassers in dem Fall und auch wie das praktisch auch gelebt wird. Weil wenn ich sage, um die Metapher von vorhin wieder aufzugreifen, Wasser ist tatsächlich in dem Fall ein Abwassertransportmittel, wenn wir die Erft so despektierlich betiteln wollen, dann taugt sie beispielsweise sehr wenig, um Biodiversität dort leben zu lassen oder auch um diese zu verkörpern. Genauso schwierig wird es auch mit der Naherholung in einem klassischen begradigten Flussszenario, ist das auch weniger attraktiv, wie wenn wir eine meandernde Auenlandschaft vor uns sehen. Und diese unterschiedlichen Perspektiven darauf und die unterschiedlichen Bedeutungen, die Wasser da mit sich trägt sozusagen und auch verkörpert, das sind diejenigen, die wir im Rahmen dieses Projektes auch erschließen wollen. Zum einen auch ein Stück weit historisch, also was war beispielsweise die Erft beziehungsweise die, ich sag mal, in der natürlicheren Form das Wasser noch vor der industriellen Nutzung für ein Wasser, wie wurde das bewertet, wie wurde damit umgegangen, welche Nutzungsweisen und welche Umgangsweisen gab es da, wie haben die damaligen Lebensweisen beispielsweise auch das Wasser der Erft mit einbezogen. Also sowohl materiell als auch symbolisch sind das unsere Ebenen, für die wir uns interessieren. Und dann kann man sagen, durch diesen Wandel hinweg gibt es vielleicht schon auch in diesen Nutzungsweisen oder Perspektiven darauf Momente, wo Menschen von der Erft als natürlicher Fluss sprechen beispielsweise. Das ist aber dann auch immer eine spezielle Vorstellung von Natürlichkeit. Das ist unser Ausgangspunkt. Also selbst wenn wir sagen, es lässt sich ein wie auch immer gearteter natürlicher Zustand herstellen, ist durch diese vielen Veränderungen und Transformationen da eher eine bestimmte Vorstellung von möglichst wenig berührter Natur, möglichst sich selbst überlassener Natur oder Natur auch als System, das sich selbst reguliert und in einer Art Gleichgewicht existiert, prominent. Das heißt jedoch nicht, dass das der ursprüngliche Zustand ist. Und das ist auch etwas, was wir ja in unserem Zugang zum Fluss, aber auch zu Landschaften, die so industriell und anthropogen geprägt sind, vermutlich auch gar nicht mehr umsetzen können. Die Frage ist, ob das unbedingt schlecht ist. Das ist, glaube ich, eine weitere Diskussion, die man dann führen kann. Aber in erster Linie, ohne da jetzt die exakten biologischen Parameter dafür benennen zu können, geht es da auch viel um Vorstellungen von Natur und wie sie ursprünglich sozusagen zu sein hat, ohne dass das jetzt tatsächlich so sein muss dann.
Wobei so ein Fluss, Sie haben es ja auch angedeutet, Teil von einer Kulturlandschaft sein kann und auch damit Teil eben des Verständnisses, was Menschen als ihr Zuhause, als ihre Heimat ansehen. Und da gehört der Fluss eben halt auch in die Landschaft irgendwo auch als Symbol mit rein.
Ja, das stimmt. Wobei es dann sicherlich auch eben den Unterschied macht in der Interaktion mit dem Fluss, sage ich mal, wie viel der auch an eigenmächtigem Angebot liefert, um mit ihm zu interagieren. Also wenn ich sage, das ist ein hauptsächlich industriell bewirtschafteter Fluss, macht das ja auch schon was damit. Also das Schwimmen oder darin baden, nicht, dass es nicht getan wurde in den letzten und vergangenen Jahrzehnten, auch das ist durchaus auch passiert, aber es ist einfach auch eine andere Form der Anrufung, die von diesem Fluss ausgeht. Und da gebe ich Ihnen schon recht, dass das definitiv auch identitätsstiftend wirkt und durch diese Eingriffe in die Entwicklung des Flusses ist das auch ein zentraler Baustein in der Renaturierung. Das habe ich vom Erftverband auch so erfahren, dass sie sich da auch einen ganz dezidiert als Aufgabe oder Maßnahmenpaket überlegen, da mit der Bevölkerung konkret in Interaktion und Austausch diese Vorstellungen des Flusses und das Wissen des Flusses, aber auch Wasser allgemein in der Region anzugehen und nicht nur als Selbstverständlichkeit zu nehmen, sondern als etwas, was man gerade im Rheinischen Revier aufgrund dieser starken Verbundenheit mit der sich dort im Wandel oder im besonders starken Wandel befindlichen Industrie, dass man sich damit beschäftigen muss. Und da sehen Sie eine große Verantwortlichkeit in den nächsten Jahren.
Wasser ist ja auch insofern ein Riesenthema im Rheinischen Revier, weil ja eine der geplanten Nachnutzungen der Braunkohletagebauten die Flutung ist und das Kreieren von großen Seen. Das war auch in anderen Folgen immer wieder Thema. Und jetzt überlege ich gerade, wenn die Erft doch sowieso da vorbeifließt, warum will man denn dann den Rhein anzapfen?
Das hat schon auch was nicht zuletzt mit den Wassermengen zu tun, die dafür gebraucht werden. Also selbst beim Rhein gibt es da auch Debatten dazu, inwiefern diese Mengen an Wasser, also wir reden da jetzt auch konkret beispielsweise bei der Grube Hambach von fast 300 Metern, glaube ich, wenn ich richtig das im Kopf habe, Tiefe, die da befüllt werden müssen. Das sind Wassermengen, die kriegt man nicht mal so eben aus einer Kleinquelle in der Eifel. Das ist so auch das eine. Das nächste ist auch die Geschwindigkeit, die angestrebt ist. Also dass die Idee, dass das in einigen wenigen Jahrzehnten, es war zwischendurch ja auch die Rede von 40 Jahren Befüllzeit für diese Grube, dass das in der Zeit auch passieren kann. Dafür sind auch große Wassermengen einfach notwendig, die auch schnell fließen können und nicht über 100 Jahre hinweg da fließen. Denn gleichzeitig muss man auch bedenken, dass das Wasser, das eingefüllt wird in die Gruben, um daraus Restseen werden zu lassen, auch verdunstet parallel dazu, sodass das, was eingefüllt wird, ja auch nicht zwangsläufig da sofort auch bleibt, wo man es gerne hätte. Und letztlich ist es ja nicht nur Ungeduld, sage ich mal, dass man das schnell hinter sich haben möchte, sondern einfach auch eine sicherheitsrelevante Frage. Also dieses Restseeprinzip, das kennen wir auch hier in der Region ja auch schon vielfach und mehrfach. Das hat einfach auch einen Sinn der Stabilisierung. Die Grubenwände werden dadurch durch den Wasserdruck auch einfach stabil gehalten, können so vor Erosion auch stärker geschützt werden, beziehungsweise auch durch den Wasserdruck da auch längerfristig stabil gehalten werden, ohne dass da entsprechende Maßnahmen der Bepflanzung oder ähnliches umgesetzt werden müssten, so dass da die Verantwortlichen da auch ein Interesse daran haben, das möglichst zügig durchzuführen.
Vieles von dem Sümpfungswasser aus den Tagebauten wurde in die Erft abgeleitet. Welche Auswirkungen würden denn diese Seen, so sie denn entstehen, auf das Grundwassersystem, auf das gesamte Wassersystem in der Umgebung um die Erft haben?
Wenn der See geflutet wird, das ist ja, ich sag mal, nicht so ein Waschbecken, wie wir uns das vielleicht vorstellen, wo wir einfach Wasser einlassen und das wird dann voll mit der Zeit, sondern das sind ja gewissermaßen durchlässige Böden auch, die entsprechend das Wasser auch ein Stück weit in andere Richtungen leiten als da, wo es gewünscht ist, nämlich in der Grube. Und diese Böden sind auch bereits bearbeitet. Durch die Abtragung der Kohle ist es so, dass wir da eine Bodenschicht haben, die auch Pyrit aufweist. Das ist ein Stoff, der bei dieser Flutung auch oxidiert und dann zu schwefeliger Säure wird, was man natürlich nicht so gern im Wasser haben möchte eigentlich. Das ist ein Effekt, mit dem umgegangen werden muss in irgendeiner Form. Da gibt es auch schon Debatten dazu und Pläne dazu, wie das am besten zu tun ist. Auch da gibt es unterschiedliche Standpunkte und Vorstellungen. Einer beispielsweise ist, dass diese schwefelige Säure sich ja nur in den unteren Bereichen findet, sodass bei dieser enormen Tiefe dieses Sees die oberen Seeschichten für Freizeitaktivitäten nutzbar sind und nur diese tieferen Schichten die saure Umgebung schaffen, sodass eigentlich keine für Menschen zumindest problematische Situation entsteht. Dass das Ganze biologisch und ökologisch natürlich nicht so unproblematisch ist, ist dabei ein Punkt in der Debatte. Das Weitere, was da relevant ist auch und zu nennen ist, ist auch dieses Zwischenstadium, ich sage mal diese circa 4 Jahrzehnte, mit denen gerechnet wird, dass die Befüllung dauert. in der ganzen Zeit ist da ja auch noch kein See und wird letztlich auch peu à peu immer mehr das lokale Klima ja auch auf irgendeine Art und Weise beeinflussen durch entsprechende Verdunstungen, entsprechende auch Grundwasserentnahmen, die nach wie vor notwendig sein werden, bis das auch aufgefüllt ist. Das führt dann auch dazu, dass die Trinkwasserinfrastruktur nach wie vor von dieser Situation auch geprägt sein wird, also durch diese Versauerung. Und je nachdem, wie sehr sich diese Versauerung auch im Boden weiter ausbreitet, wird schon auch als Problem gesehen, dass da einiges an Grundwasser eben nicht mehr so gut nutzbar sein wird, auch wenn es dann mal wieder angestiegen ist oder nochmal auf das Level gehoben wurde wie zuvor. Es sind viele Parameter, sage ich mal, die da in der Wasserwirtschaft ineinander spielen tatsächlich, von der Seebefüllung bis hin jetzt zur Veränderung des Flusses oder der Flüsse dort vor Ort, die auch diese unterschiedlichen Wassermengen, Wassertemperaturen und Ähnliches auch zu verarbeiten haben. Und das ist kein Prozess, der mit einem einfachen Knopfdruck wieder auf Null zu setzen ist sozusagen, sondern da wie so ein Dominospiel verschiedene andere Dinge in Gang setzt, mit denen dann umgegangen werden muss. Und diese einzelnen Prozesse im Anschluss haben dann jeweils aber auch ja nicht die eine Lösung, sondern es muss abgewogen werden zwischen unterschiedlichen Interessen. Sprich, im konkreten Fall des Sees ist das schon die Frage, naja, wie groß ist das Problem für oder aus unserer Perspektive als Menschen, wenn der untere Bereich des Sees eine saure Umgebung schafft und damit gegebenenfalls auch ein Stück weit biologisch lebensfeindlich ist für die ein oder andere Spezies? Können wir demgegenüber eine bessere Lösung schaffen? Wer ist dafür verantwortlich? Und wie lassen sich solche Verantwortlichkeiten auch benennen, durchsetzen, entsprechend auch institutionell vielleicht manifestieren? Und das sind Debatten, die geführt werden müssen und auch, wo viele Menschen ein Interesse daran haben, die zu führen.
Mit so vielen Parametern klingt das ja nach etwas, was prädestiniert wäre für eine breite Kooperation, etwa mit der Bevölkerung, den Gemeinden, lokalen Unternehmen, Interessensgruppen wie dem Bund oder dem NABU. Findet das statt?
Kooperation ist da, glaube ich, schon auch ein sehr starkes Wort. Also da geht es dann schon darum, dass man Kompromisse findet, vielleicht auch gemeinsame Ziele formulieren kann. Ich glaube, dass das noch etwas ist, was Potenzial hat. Der Austausch wird definitiv von unterschiedlichen Seiten auf unterschiedliche Weise gesucht. Also um jetzt auch nochmal hier den Erftverband heranzuziehen, der da ganz konkret ja für sowas wie die Bearbeitung dieser Renaturierung, aber auch insgesamt der Frage nach, wie gehen wir mit Wasser in der Region des Rheinischen Reviers um, da den Kontakt zu unterschiedlichen Akteursgruppen aktiv sucht. Das ist definitiv, glaube ich, mal der erste Schritt, dass gerade so institutionell gebundene Akteursgruppen konkret auch auf andere zugehen und sagen und feststellen, wir haben hier eine Verantwortlichkeit, wir wollen das gerne aber in Zusammenarbeit mit anderen machen. Das ist sicherlich das Erste, was getan werden kann. Das Nächste ist wahrscheinlich dann auch solche Formate zu entwickeln, wo das auch wirklich funktioniert, weil da hilft der beste Wille nichts letztlich, wenn daraus keine Arbeitsweisen entstehen, mit denen man solche Problemfelder auch zusammen bearbeitet. Und ich glaube, gerade bei Wasser, das ist ja auch so ein Paradebeispiel, dass da viel Alltagswissen existiert. Wie Sie auch schon sagten, dass das etwas ist, gerade landschaftlich auch und im Alltag verankert, Orte sind und auch oder Orte mit prägen, wie wir das bei Flüssen sehen, aber auch durch die entstehenden Seen werden da gegebenenfalls auch ganz, ganz neue Vorstellungen von Orten bearbeitet. Naja, aber dass da auch zivilgesellschaftliche Akteursgruppen unterschiedlicher Art eine Stimme bekommen, ist, glaube ich, auch ein Prozess, der nicht ganz so einfach gehandhabt wird, auch durch diese aktivistische Vergangenheit auch vor Ort und durch die Interessenskonflikte, die sich auch im Zuge des Klimawandels durch die Umgangsweisen mit solchen Vergangenheiten ergeben. Also wie viel Verantwortung müssten wir eigentlich aufbringen, um diese Geschichte, die wir in der Region haben, durch die Braunkohlegewinnung auch verantwortungsbewusst in die Zukunft überführen zu können? Was bräuchte es dafür? Das sind sehr grundlegende Fragen, die schon gestellt werden, aber die Frage ist immer, in welchen Kontexten und in welchen Formaten. Und wenn da im Wesentlichen aktivistische Positionen vertreten sind, ist das gut und wichtig. Aber es ist noch wichtiger, wenn tatsächlich auch noch mehr Akteursgruppen zusammenkommen und da auch ein Interesse daran haben, auch diese unangenehmen Fragen der Verantwortlichkeit und gegebenenfalls auch Gerechtigkeit noch einmal grundlegend zu diskutieren. Also wenn ich mich beispielsweise in diesem See imaginiere, dann mag das sein, dass es für mich selber wenig Auswirkungen hat oder ich da in Ruhe in meinem Segelboot auf der Seeoberfläche unterwegs sein kann. Letztlich ist aber ein verantwortungsvoller Umgang mit Natur ja auch einer, der sich um die Umwelt kümmert und sich darum auch Gedanken macht, wie denn das überhaupt möglich ist, was ich da tue und welche Kollateralschäden hat das denn, damit ich das tun kann. Und da sind wir letztlich dann auch alle gefragt, also sich selber zu informieren und auch sich dafür zu interessieren, wo sowas Selbstverständliches wie Wasser herkommt, beziehungsweise unter welchen Umständen das gewonnen wird, wie das auch fließt, ist definitiv etwas, was wir alle dafür tun können.
Probieren Sie im Kontext Wasserwirtschaft erft neue Dinge aus? Sind Sie Modellprojekt? Probieren Sie Dinge einfach mal aus, um zu schauen, was dann passiert? Oder greifen Sie auf Erfahrungen von Regionen zurück, die schon ein bisschen weiter sind, was Renaturierung von Flüssen und das Anlegen von Tagebauseen ist, wie etwa im Lausitzer Revier?
Das ist definitiv der Fall, dass wir uns da auch überregional für solche Beispiele interessieren. Also im Rahmen unseres Projektes ist das schon definitiv deshalb mal nötig, weil wir auch besser verstehen wollen, was da konkret passiert und was da Problemfelder oder auch Konfliktfelder sind. Gerade wenn Sie jetzt Lausitzrevier sagen, ist ja auch die Frage, aber wie bestimmte lokale Eigenheiten da auch zum Tragen kommen. Und auch da gibt es schon auch ähnliche Diskussionen, aber sicherlich auch nochmal andere durch die spezifische regionale Situation, die da gegeben ist. Genauso wie, das hatte ich vorhin erwähnt, wie das bei der Emscher im Ruhrgebiet ja auch nochmal die eigene Geschichte hatte und auch in einem eigenen Renaturierungsprozess auch vorangegangen ist. Für uns ist letztlich diese Lokalspezifik aber auch besonders interessant und zeigt aber auch nochmal, dass diese unterschiedlichen Formen Flüsse und auch Wasser und Gewässer auch tatsächlich im Alltagswissen zu haben, mit dazu beiträgt, dass solche Konflikte, wie ich sie eben auch benannt habe, schwer in Kooperation zu führen sind, wie wir das vielleicht gerne hätten. Also wenn, das liegt sicherlich an den unterschiedlichen Interessen, die da aufeinanderstoßen, aber auch daran, dass Wasser da ganz einfach auf Basis unterschiedlichen Wissens bewertet wird. Und ich glaube, da, also kann man einerseits überregional voneinander lernen, das ist ein wichtiger Punkt. Da aber auch Gesprächsebenen bereitzustellen oder herzustellen, das ist etwas, was wir vielleicht auch initiieren und leisten können. Der andere Punkt ist aber auch diese Durchlässigkeit für Wissen aus beiden Richtungen. Also das, was beispielsweise der Erftverband vorhat mit seiner Kommunikationsstrategie, ist ja genau sowas zu initiieren. Einerseits eine Expertise im Bereich der Wasserwirtschaft auch in Bevölkerungsgruppen zu tragen, die das auf eine ganz andere Art und Weise weiß, das regionale Wassersystem. Umgekehrt aber auch offen dafür zu sein, was wissen denn Menschen bereits, beziehungsweise was haben sie denn für konkrete Bilder und auch Nutzungsweisen, die dazu führen, dass sie Wasser auf eine bestimmte Weise wissen. Und selbst wenn wir sagen, es gibt eine gewisse Expertise, dann reden wir ja vielleicht auch von konkreten, ja, beispielsweise auch ingenieurwissenschaftlichen Perspektivenauffasser. Gleichzeitig gibt es für die Erft ja auch Forschungen, die sich exakt mit dieser Erwärmung ausgiebiger beschäftigt haben, weil die Auswirkungen dadurch auf das lokale oder regionale Ökosystem über neue Spezies, die in der Erft ihr Zuhause gefunden haben, bis hin zu auch neuen Pflanzenarten, die durch diese Temperaturerwärmung auch dort vorkommen und sesshaft geworden sind, das Interesse von ForscherInnen erweckt haben und die sich nun damit beschäftigen, ja, was passiert denn eigentlich, wenn sowas längerfristig bleibt und sich als Ökosystem entwickelt und vielleicht dann auch einen Einfluss auf beispielsweise ja entsprechende Tier- oder Pflanzenpopulationen im Rheinwasser hat, weil da fließt die Erft hin. Und das ist nochmal eine völlig andere Perspektive auf diese Ereignisse. Die versucht das gar nicht unter bestimmten Gesichtspunkten der zukünftigen Gestaltung unbedingt zu bewerten, sondern einfach das Gegebene auch anzunehmen und zu sagen, da passiert etwas mit dem Fluss, das hat eine Transformation erfahren hin zu einer ja, Situation, die so vorher noch nicht war, aber auch sehr spezifisch ist gewissermaßen für solche Braunkohletagebaugebiete. Und dadurch können wir bestimmte Dinge vielleicht vorhersagen oder vorhersehen, wie sie sich auch in anderen Regionen ereignen könnten oder wie sie sich auch im Zuge des Klimawandels vielleicht häufiger ereignen könnten in Bezug auf die Entwicklung der lokalen Ökosysteme. Und ich glaube, diese sehr unterschiedlichen Perspektiven und Wissensweisen über dieses Wasser miteinander ins Gespräch zu bringen, das ist eine Herausforderung, die nicht nur in der Region besteht, sondern uns allgemein auch, ich sag mal, trotz unseres sehr privilegierten Zugangs zu Wasser hier in Mitteleuropa auch in Zukunft beschäftigen wird. Und das sind deshalb auch Fähigkeiten, die wir hier in diesem Projekt auch schon mal erproben können oder auch dazu Erkenntnisse gewinnen können. Wie wird da Wasser ausgehandelt oder unterschiedliche Interessen um Wasser auch ausgehandelt? Beziehungsweise wie lässt sich Wasser oder die Nutzung von Wasser auf so eine Art und Weise transformieren, dass da möglichst viele unterschiedliche Akteurs- und Interessensgruppen auch involviert sein können? Das sind, glaube ich, Fragen der Demokratie einfach, die wir hier auch in dem Projekt beackern, die an einem ganz grundlegenden Punkt, nämlich der Wasser-Ver- und Entsorgung, ja auch ansetzen. Und deswegen kann man vielleicht schon auch als Modellprojekt davon im weitesten Sinne sprechen. Nicht, dass wir das Einzige wären in dem Bereich, aber ich glaube schon, dass das über die lokale Fragestellung hinaus Antworten liefert auf wichtige Dinge, die uns bevorstehen.
Ihr Projekt, das haben Sie im Vorgespräch erwähnt, steht noch am Anfang, ist noch in der Entwicklung. Wie ist die Perspektive für Ihre Arbeit an der Erft und zum Thema Wasserwirtschaft?
Ja, das ist eine gute Frage, weil gerade so veränderungsbegriffene Forschungsfelder stellen einen ja vor die Herausforderung, gewissermaßen auch schnell zu agieren und schnell einen Überblick darüber zu bekommen, was da passiert, was da wichtig ist und welche Aspekte da auch vielleicht schnelles Handeln erfordern. Das klingt jetzt vielleicht stressig, aber das zeichnet ein bisschen unseren auch stärker gegenwartsorientierten Zugang aus, dass wir versuchen, solche aktuellen Ereignisse und auch Entwicklungen genau zu beobachten und an den Stellen anzusetzen, wo wir der Meinung sind, da passieren jetzt auch zeitspezifisch, gegenwartsspezifisch Dinge, an denen man vielleicht nicht nur konkret etwas für den Gegenstand selber gewinnen oder erfahren kann, wie jetzt im Kontext der Erft oder des Rheinischen Reviers da auch bestimmte lokale Eigenheiten daran herausarbeitet, sondern im Sinne einer kritischen Regionalforschung geht es uns da schon auch darum, darüber hinausgehende Aspekte zu thematisieren. Also wie gehen wir als demokratische Gesellschaft mit solchen Problemfeldern um, die sich im Zuge des Klimawandels und weiterer Krisen auch an vielen anderen Orten des globalen Nordens nochmal stellen werden. Und das nicht nur ein lokales Phänomen ist, sondern etwas, was immer wieder aufploppt. Und deshalb fangen wir möglichst bald auch an zu forschen. Also in dem konkreten Kontext geht es dann darum, relevante AkteurInnen zu identifizieren, mit denen ins Gespräch zu kommen, ob wir unser Projekt gemeinsam mit ihnen durchführen können und entsprechende Informationen und Zugänge auch erhalten. Und gerade wenn es um so etwas, ja, Komplexes geht wie Wasserwirtschaft, was sehr unterschiedliche Gruppen und Interessen da auch involviert, ist das einfach auch ein umfangreicher und umfassender Schritt, dem wir uns als erstes widmen. Und diese auch strukturelle Frage nach, wie geht man dann letztlich auch entlang dieser Ereignisse, die dort auch ohne das Zutun der Forschenden passieren, also wie man das einbindet, das sind Fragen, die dann auch ein Stück weit flexibel gehandhabt werden müssen. Also es gibt natürlich auch ein Arbeitsprogramm und einen Zeitplan, was dann maßgebend ist für das Vorgehen in diesem Projekt. Aber es handelt sich auch viel natürlich darum, am Puls der Zeit und der Ereignisse auch mit dabei zu sein und zu sehen, was ist eigentlich wichtig für die Betroffenen und mit beteiligten Gruppen. Wie können wir da auch sensibel dafür bleiben, ohne da jetzt einfach stur einen Plan abzuspulen? Und das ist, glaube ich, etwas, das für kulturanthropologische Zugänge sehr, sehr spezifisch ist und im Rahmen der Feldforschung einfach auch ja viel hin und her pendeln bedeutet zwischen eigenen Vorstellungen und Impulsen aus dem Feld, wie wir es nennen.
Nach diesem Blick in die kurz- und mittelfristige Zukunft Ihres Projekts zum Abschluss noch einen langfristigen Blick auf die Zukunft des Rheinischen Reviers. Wir gehen 25 Jahre in die Zukunft, in die Mitte des 21. Jahrhunderts. Wir spulen quasi eine Generation vor. Was ist bis dahin im Thema Wasserwirtschaft passiert? Wie sehen wie sieht das Rheinische Revier aus? Und ich überlasse es Ihnen, ob Sie ein pessimistisches oder ein optimistisches Szenario schildern wollen.
Das ist eine gute Zwickmühle. Also das Herz sieht ein optimistisches Szenario und der Verstand sagt da vielleicht aber auch, dass das an manchen Ecken auch bröckelt. Und ich glaube, in diesem Zwischenwesen sehe ich vielleicht auch die Zukunft. Also gerade die Bemühungen, die wir beobachten, um da sowas wie die Eingriffe an der Erft auch in einen Rahmen zu bringen, der natursensibler agiert auch und andere Bedürfnisse als die der menschlichen mitbedenkt und auch andere Interessen als die der Ökonomie auch zur Geltung kommen lässt. Das sind schon Versprechungen, die in mir auch auslösen, dass ich das optimistisch sehen möchte, dass ich einen Spaziergang an der Erft nicht in dem Gedanken führe, wie, oh weh, wie konnten all die Generationen das mit ansehen, was hier passiert ist und ja, was wurde aus diesem Fluss letztlich, sondern auch ein Spaziergang an der Erft im Sinne von, naja, es sind viele Dinge passiert, aber letztlich ist der Fluss auch ein Fluss, der seinen Weg geht, unabhängig von uns, wie wir ihn sehen und gestalten und sich auch seinen Weg auch bahnen wird durch diese Unwegsamkeiten. Also es ist kein verklärtes Bild, denke ich. Ich denke, wir werden nach wie vor vielleicht sogar mehr mit aus diesem Setting resultierenden Problemen zu kämpfen haben, auch in der Erft, auch in der Wasserwirtschaft der Region. Meine Hoffnung ist, dass die Gespräche untereinander mehr werden und dass wir auch mit unserem Projekt da einen Teil dazu beitragen können, die Komplexität der Zusammenhänge ein bisschen stärker auch ins Bewusstsein zu rufen und da eine analytische Perspektive darauf auch bestimmte Dinge offenbart, die zur Konfliktlösung vielleicht auch beitragen können. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch. Thank you.